Vielen Dank, ihr lieben Sänger, für diese passenden Lieder. Ihr habt mir natürlich eine goldene Brücke gebaut, das mit der Botschaft hier zu beginnen. Das passt sehr gut. In der Vorbereitung ist mir aufgefallen, irgendjemand kam wohl auf die Idee, dass es gut wäre, in der evangelisch-freien Gemeinde Detmold Nord dieses Logo mit dabei zu haben. Ja, das Kreuz und das leere Grab. Also im gewissen Sinn feiern wir heute das Detmold Nordfest. Ja, also wäre das Kreuz und das leere Grab nicht da, dann wäre die Gemeinde auch nicht da. Und sie bräuchte dann auch nicht da zu sein. Das finde ich so bedeutsam. Wie hängt das zusammen? Lasst mich versuchen, das mit einer Geschichte wiederzugeben. Ich las von einem Journalisten, der im Urlaub eines Morgens nicht schlafen konnte und so ging er raus und spazierte so ein bisschen durch die Gegend. Und er traf einen Fischer. Der ältere Herr saß auf seinem Boot, wie man das hier erkennen kann, und werkelte irgendwas. Und der Journalist, weil er von Berufs wegen schon neugierig ist, quatschte also diesen Fischer an und sie kamen so ein bisschen ins Plaudern. Und er merkte dann, dass der Fischer ein sehr frommer Mann sei. Ja. Und was der Fischer aber so von sich gab, das klang alles so unwissenschaftlich. Dann dachte der Journalist, jetzt muss ich mal ein paar Fakten hier zu Felde führen und fragte diesen Fischer, also sagen Sie mal, wenn Sie so gläubig sind, woher wissen Sie denn, dass Jesus auferstanden ist? Den können Sie doch nicht sehen. Da sagt der Fischer eine extrem gute Antwort, nämlich folgende. Er sagte, passen Sie mal auf, wenn ich hier nachts auf meinem See unterwegs bin, schauen Sie mal in Richtung Westen auf die Hügel, da stehen Häuser. Und wenn die Sonne beginnt aufzugehen, dann sehe ich am Widerschein der Fenster, dass die Sonne aufgegangen ist. Ich kann sie noch nicht sehen. Aber ich erkenne dort oben im Westen an den Fenstern, die Sonne geht auf und sie ist da. Ich sehe das am Widerschein der Fenster. Und dann sagt der Fischer weiter, dass Jesus lebt, erkenne ich daran, ich muss nur die Gesichter der Glaubenden angucken. Ich erkenne am Widerschein ihrer Gesichter, dass sie Jesus erlebt haben und dass er da ist. Und deshalb bin ich mir ganz sicher, Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Das ist eine tolle Antwort. Am Widerschein sehe ich, dass die Sonne aufgegangen ist. Ich hoffe, wenn das Logo der Gemeinde Detmold Nord ist, dass man am Widerschein unserer Gesichter erkennen mag, dass Jesus auferstanden ist. Und so habe ich meine Botschaft ganz schlicht überschrieben. Ostern zaubert ein Lächeln auf das Gesicht der Glaubenden. Ich weiß nicht, wie es grammatisch besser wäre. In das Gesicht der Glaubenden oder auf das Gesicht der Glaubenden? Weiß ich nicht. Ja. Seht es mir nach, ich habe einfach auf das Gesicht der Glaubenden meine Botschaft so überschrieben. Und ich möchte uns ein paar Gedanken in Erinnerung rufen, was Ostern für uns bedeutet. Drei Pflöcke möchte ich einschlagen. Ein Pflock, der mich sehr bewegt hat, war, mir fällt auf, Ostern gibt Gewissheit. Wenn wir in die Schrift hineingucken, dann stellen wir fest, dass das Neue Testament durchzogen ist von Ostern. Viktor hat uns schon gesagt, in allen vier Evangelien wird Ostern genannt. Dann kommt die Apostelgeschichte. Da haben wir mehrere große Botschaften, die uns Wort für Wort überliefert sind. Und das Herzstück dieser Botschaften ist die Auferstehung Jesu Christi. In allen Briefen im Neuen Testament finden wir die Auferstehung. Es ist das Herzstück der Apostel. Und selbst in dem prophetischen Buch der Offenbarung im Neuen Testament lesen wir in Offenbarung 1, die Verse 17 und 18, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das heißt, das Neue Testament würde ohne die Auferstehung keinen Sinn machen. Weshalb? Weil die Auferstehung uns eine Gewissheit vermittelt, eine Gewissheit von wenigstens drei Inhalten. Die Erkenntnis meiner Rechtfertigung. Da lesen wir ganz schlicht in Römer 4, Vers 25, hier ist von Christus die Rede, welcher ist um unser Sünde willen dahingegeben und um unser Rechtfertigung willen auferweckt worden. Unsere Rechtfertigung hat Bestand, weil Jesus auferstanden ist. Die zwei Dinge sind verknüpft miteinander. Rechtfertigung meint, wir sind alle schuldig vor Gott, jeder von uns. Rechtfertigung meint, Jesus kam und trug die Sühne für deine und meine Schuld. Und deshalb ist alle Schuld, die mit Eduard Adam zu tun hat, durch Jesus Christus vor Gott gesühnt. Die Sünde der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Ich darf mich vor Gott gerechtfertigt wissen oder als ein Gerechter betrachten. Warum? Weil ich ein besonders guter Mensch bin? Das wohl sicher nicht. Es gibt nur einen Grund. Es ist die Gewissheit, Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Römer 4, Vers 5. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird der Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit ist nichts, das wir hervorbringen, sondern durch die Auferstehung Jesu Christi wird die Gerechtigkeit Jesu den Glaubenden zugerechnet. Nicht als Verdienst, sondern als Folge der Auferstehung Jesu Christi. Und als Resultat daraus finden wir die Aussage in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist so elementar, die Gewissheit, die wir durch die Auferstehung haben dürfen, ich darf mich vor Gott als ein Gerechter wissen, weil Jesus auferstanden ist. Einen zweiten Gedanken möchte ich einstreuen, eine Gewissheit, die mit der Auferstehung verbunden ist, die Erfahrung meiner Wiedergeburt. Da lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Wiedergeburt impliziert, Gott hat neues Leben in uns geweckt, geistliches Leben, das wir selbst nicht hervorbringen können. Durch die Auferstehung Jesu Christi darf das Realität für uns sein und dürfen wir uns dessen auch gewiss sein. An einer anderen Stelle in Epheser 2 wird es mit folgenden Worten auf den Punkt gebracht: Gott hat auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Neues Leben, er hat die geistlich Toten lebendig gemacht durch die Auferstehung Jesu Christi. Dessen dürfen wir uns gewiss sein. Und einen letzten Gedanken der Gewissheit, den ich einstreuen möchte. Die Hoffnung auf eine leibliche Auferstehung. Die Bibel spricht davon, dass Menschen leiblich auferstanden sind. Ja. Zum Beispiel ist von Lazarus die Rede. Jemand, der tot war, 3 Tage im Grab. Jesus kommt und weckt ihn zum Leben auf. Und das ist für uns schon ein ganz großer Triumph. Aber aufgepasst, der Lazarus lebte nicht ewig, der starb wieder. Im Prinzip weiß ich gar nicht, ob ich den Mann bedauern oder bewundern soll. Der musste 2-mal den Todeskampf durchstehen. Hoffnung auf eine leibliche Auferstehung spricht von der neuen Art des Lebens, die wir haben werden. 1. Korinther 15, das Kapitel, das am ausführlichsten im Neuen Testament über die Auferstehung spricht. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Als Erstling, das Wort lässt sich im Deutschen kaum übersetzen. Prototon haben wir hier im Grundtext. Und da kommt unser Wort Prototyp her. Ja. Also der Prototyp, das kenne ich noch von meiner Modellbauerzeit bei VW, das erste Auto, das fertig entwickelt war, das war der Prototyp. Und alle anderen, die nun noch entwickelt oder gebaut wurden, sahen genauso aus wie dieses erste Fahrzeug, der Prototyp. Alle anderen sind genauso. Und wenn Paulus sagt, Christus ist als Erstling, als Prototyp von den Toten auferstanden, dann macht es deutlich, wir wollen darauf blicken, wie Christus in seinem neuen Leib da genau da war. Genauso werden wir sein. In Vers 23 in dem Kapitel sagt Paulus, ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Christus war der Erste im neuen Auferstehungsleib und wir werden in gleicher Weise diesen Leib bekommen und darauf dürfen wir vertrauen. 2. Korinther 4 bringt es Paulus mit den Worten auf den Punkt, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus. Weil Jesus der Erste war, dürfen wir darauf vertrauen, uns wird es genauso ergehen wie Jesus. Im gleichen Leib werden wir sein. Das ist ein bisschen schwer vorstellbar. Klingt für uns sehr abstrakt. Mir fällt auf, wenn ich in das Neue Testament hineingucke, dann merke ich, der Leib Jesu war jetzt nicht mehr an diese Grenzen gebunden, in denen wir alle leben müssen. Mal war er für alle Augen sichtbar, mal war er verborgen, mal war er erkennbar, mal war er nicht erkennbar. Mal drang er durch Wände, mal überwand er Distanzen. Dieser Leib ist so ganz anders, so vollkommen, als es unsere Vorstellung hergibt. Wir werden genauso sein wie Jesus Christus. Diese Gewissheit dürfen wir haben, weil uns das Neue Testament das so vor Augen stellt. Ich will versuchen, das mit einem Beispiel zu illustrieren. Ich zeige euch ein Bild von einer Person, die ich mit am meisten bewundere und die mich mit am meisten geprägt hat. Die Person heißt Friedrich. Ja. Friedrich Adam ist mein Opa. Es gibt viele interessante Geschichten zu dem Mann zu erzählen. Ja, also in vielfacher Hinsicht muss ich sagen, gehört er zu den Menschen, an denen ich ganz, ganz viel Maß in meiner Biografie genommen habe. Er lebte in der Ukraine mit zwei kleinen Kindern, wurde dann 1942 im Zuge des Zweiten Weltkrieges Flüchtling. Sie flohen Richtung Westen. Und als sie dann auf deutschem Gebiet waren, wurde ihnen die Entscheidung vorgelegt, wollt ihr deutsche Staatsbürger werden oder nicht? Und die Entscheidung war ziemlich schwierig. Denn das hieß, wenn sie deutsche Staatsbürger würden, würde der Mann sofort in die Wehrmacht eingezogen werden. Also zu sagen, ja, ich will Deutscher sein, hieß, ich lasse meine Familie allein und ziehe in den Krieg. Mein Opa gehörte zu den Leuten, die gesagt haben, was muss, das muss. Ja, also, er nahm die deutsche Staatsangehörigkeit ein, wurde eingezogen, bekam aber die Einbürgerungsurkunde. Da stand drauf sein Name, der Name seiner Frau und seiner zwei Kinder. Und diese Einbürgerungsurkunde hat ihn in einen Umschlag gelegt, vorher gefaltet, und hat ihn während seiner ganzen Zeit als Frontsoldat in der Tasche gehabt, diesen Umschlag. Weil er wusste, mit diesem Umschlag kriege ich meine Familie raus, wo immer sie sein mag. Und dieses Dokument, nachdem er das 2 Jahre als Frontsoldat in seiner Tasche hatte, das war ganz zerrieben, man konnte es kaum noch lesen, es war eingerissen, er wurde verwundet am Fuß, das war zum Teil mit Blut bespritzt. Er war aber deutscher Staatsbürger und das konnte er nachweisen mit diesem Dokument. Ja, und 1965 kam dann meine Oma nach Deutschland und 1972 auch wir als Familie. Und es war überhaupt kein Problem. Wir kamen nach Deutschland und waren gleich deutsche Staatsbürger, weil mein Opa dieses Dokument da hatte. Ja. Also, ich war noch nicht geboren, ich bin im Osten geboren. Komm nach Deutschland und bin deutscher Staatsbürger, obwohl ich noch nie in diesem Land war. Warum? Weil mein Opa dieses Dokument in der Tasche hatte. Hier ist eine Einbürgerungsurkunde. Und deshalb sind die Menschen, die zu mir gehören, Staatsbürger dieses Landes. So stelle ich mir das vor, war es mit Christus. Er tritt in die Gegenwart Gottes. Und jetzt will ich das Bild überstrapazieren. Was hat er in der Tasche? Eine Einbürgerungsurkunde, auf der dein Name steht. Wenn du an Jesus Christus glaubst. Und er macht deutlich, der gehört zu mir, zu meiner Familie. Er darf genauso wie ich in die Gegenwart Gottes. Diese Gewissheit der Auferstehung dürfen wir haben. Und daran erinnert uns Ostern. Ostern ist eine Gewissheit. Eine Gewissheit. Und deshalb freue ich mich sehr, dass nicht nur das Kreuz, sondern auch das leere Grab auf dem Logo unserer Gemeinde zu finden ist. Ostern ist eine Gewissheit. Und ich hoffe, dass dir das ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert. Ein zweiter Gedanke. Ostern schenkt Hoffnung. Das hängt natürlich alles eng miteinander zusammen. In 1. Korinther 15, wo Paulus so herrlich über die Auferstehung spricht, haben wir folgende Aussage. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Weil Ostern stattfand, weil Jesus auferstanden ist, sagt Paulus, Leute, seid fest, seid unerschütterlich, nehmt zu. Ostern ist die Hoffnung, wir sind nicht gefangen im Diesseits. Wir sind nicht begrenzt auf Zeit und auf Materie. Durch die Auferstehung Jesu Christi dürfen wir darüber hinausblicken. Und die muss ich auch sagen, das klingt fast komisch, das hier heute Morgen zu sagen. Ich weiß nicht, wie viel Ewigkeitssehnsucht du in deinem Herzen trägst. Ich habe vor Jahren einen mehrmonatigen Lehrgang besucht. Einer der Lehrer war ein südafrikanischer Theologe. Und der hat eine Geschichte erzählt, da muss ich heute noch schmunzeln. Vor der Wende war er in den Untergrundgemeinden Rumäniens unterwegs und hat dort die Geschwister versucht zu ermutigen. Und in einer ganz kleinen Gemeinde steht er vorne und predigt und er wusste nicht mal, welche Brauchtümer da so herrschen. Das ging auch durch einen Übersetzer. Und auf einmal sagte er in seiner Predigt, Leute, der Herr ist auferstanden und will weiter predigen, aber kaum sagt das der Übersetzer, steht die ganze Gemeinde auf und sagt, wahrhaftig auferstanden. Das hat er noch nie erlebt, sie setzen sich alle wieder hin. Er war vollkommen schockiert, was mache ich denn jetzt? Fand das aber interessant und sagt dann nochmal, der Herr ist auferstanden und die stehen alle wieder auf und antworten, wahrhaftig auferstanden, mit einer Hingabe und Passion. Dann denkt er, irgendwas läuft hier komisch. Und es dämmerte ihm, was das für die Christen bedeutete dort in Rumänien. Da waren Geschwister aus der Gemeinde im Gefängnis. Die mussten täglich erleben, wie die Nachteile um ihres Glaubenswillens, um Jesu Willen, auf der Arbeit in Kauf nehmen mussten. Ihr Besitz war angefragt. Sie wussten nicht, ob sie ihre Kinder behalten dürften. Es war so viel Not, so viel Bedrückung da im Diesseits, in dieser Welt. Und die Botschaft, Jesus ist auferstanden, das hat die Christen so gepackt, da sprangen sie auf und riefen, wahrhaftig auferstanden, das war ihre Hoffnung, weil es die Proklamation war, durch Jesus haben wir mehr als das Diesseits. Wir sind nicht gefangen im Diesseits, wir dürfen darüber hinausblicken. Und dieser Theologe, der sagte, ich ging beschämt nach Hause von diesen rumänischen Christen. Was Ostern für die bedeutete. Ostern schenkt Hoffnung, fest, unerschütterlich sollen wir sein, immer mehr zunehmen in dem Werk des Herrn. Es ist nicht vergeblich. Und ich finde das so bedeutsam. Für uns wirkt das komisch. Ja, Victor, als du das heute Morgen gesagt hast, dachte ich, wann kommt das denn? Der Herr ist auferstanden. Ja, und wir antworten darauf, das kommt gleich am Anfang zum Gottesdienst. Für uns wirkt das fast befremdlich, wie eine Gepflogenheit aus vergangenen Zeiten. Das finde ich besorgniserregend, weil es stellt sich mir die Frage, Leute, ist noch so viel Ewigkeitssehnsucht da? Die Hoffnung, ich bin nicht begrenzt auf das Diesseits, dass wir das laut proklamieren möchten oder sagen wir, ach, geht uns irgendwie ganz gut. Hab mein Haus, hab meinen Job, mein Auto, zweimal im Jahr Urlaub, was willst du denn? Ja, Ewigkeit nehme ich auch noch mit. Ostern schenkt Hoffnung. Und ich will das dir besonders heute Morgen sagen, wenn wir an so Endlichkeiten und Endstationen unseres Lebens geraten, dass wir uns daran erinnern, der Herr ist auferstanden und deshalb dürfen wir Hoffnung haben, ihr Lieben. Deshalb dürfen wir hoffen, das ist eine Botschaft, die gilt auch, wenn wir auf langen Krankenhausfluren sitzen und auf Ergebnisse warten. Immer wenn wir an Endlichkeiten kommen, wenn wir Verlust haben, wenn wir mit Tod zu tun haben, die Hoffnung der Auferstehung, ich bin nicht begrenzt auf das Diesseits. Manchmal gelingt es uns im Leben, dass wir Beziehungen so zugrunde richten, dass ein Leben nicht mehr dafür ausreicht, um das gerade zu biegen. Dass wir innerlich ein Kind verlieren oder Beziehung zum Bruder oder zur Schwester oder zum Ehemann oder zur Ehefrau und wir merken, ich kriege das nicht mehr gerade gebogen, worauf darf ich hoffen? Jesus ist auferstanden und deshalb sind wir nicht auf das Diesseits begrenzt. Und deshalb soll Ostern ein Lächeln auf das Gesicht der Glaubenden bringen, weil Jesus auferstanden ist. Und das rührt mich total, ja. Ich wollte das ein bisschen entspannter hier rüberbringen, aber mich packt das so. Ewigkeitshoffnung. Von Luther wissen wir, wenn er in besonders schweren Zeiten unterwegs war, dann hat er was gemacht, dafür würde ich zu Hause Ärger von meiner Frau kriegen. Dann nahm ein Stück Kreide und schrieb auf die Möbel, überall wo er lang ging, auf die Möbel, an die Wände, an die Tür Vivid. Er lebt. Er lebt. Und ganz gleich, wie schwer die Last ist, die ich zu tragen habe, weil Jesus lebt, habe ich Hoffnung über das Diesseits hinaus. Und deshalb kann ich das hier alles tragen. Und deshalb gilt für uns, ihr Lieben, deshalb wird dein Zeugnis nicht umsonst sein, weil es um mehr geht als um die Diesseitigkeit. Und ich will uns Mut machen, wieder mit dieser Hoffnung in den Alltag zu starten. Ich bin nicht begrenzt auf das Diesseits und ich will das weiter sagen. Und manchmal gelingt uns das sehr gut und manchmal sind wir darin auch sehr ungeschickt. Ich habe manchmal von Jesus weitergesagt, dass ich nachher gedacht habe, hätte ich doch die Klappe gehalten. Das war so peinlich, was ich gesagt habe. Es geht aber nicht um mich. Weil Jesus lebt, deshalb wollen wir es weiter sagen. Mal gelingt es uns gut. Mal können wir Antworten geben, wie Michael Kotsch das auch tut. Und manchmal sind wir nur mit unseren Gedanken allein gelassen. Da will ich trotzdem sagen, es lohnt sich, von Jesus weiter zu sagen. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Und deshalb wird dein geheiligtes Leben auch nicht vergeblich sein. Wir alle kennen Christen, die sehen das ein bisschen laxer. Man denkt, ach, muss ich wirklich immer ganz eng mich an das Wort halten? Es gibt auch andere Christen, die leben viel entspannter als ich. Lohnt sich das? Ja, natürlich lohnt sich das. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Und deshalb wollen wir uns mühen, eng am Wort zu bleiben, weil wir nicht auf das Diesseits begrenzt sind. Und deshalb wird unsere Nachfolge auch Frucht tragen. In einer Art und Weise, die uns jetzt sich vielleicht noch gar nicht erschließt. Noch gar nicht erschließt. Aber wir dürfen darauf vertrauen, weil Jesus auferstanden ist, dass Gott durch dein und mein Leben wirken wird über diese Präsenz der Gegenwart und die Begrenzung, in denen wir leben, hinaus. Charles Swindoll hat ein wunderschönes Zitat geprägt in dem Buch Zeit der Hoffnung, da legt er den ersten Petrusbrief aus. Und der schönste Satz für mich in dem ganzen Buch ist folgender: Wem kann die Wegstrecke zu beschwerlich werden, wenn die Reise doch nach Hause führt? Wenn die Reise doch nach Hause führt. Leute, auf dem Weg sind wir unterwegs. Und wenn du in einer Lebensphase dich wiederfindest, in der du hart durch musst, wodurch auch immer du gerade gebeutelt sein magst, dir will ich auch sagen, der Herr ist auferstanden, Leute. Und diese Ewigkeitshoffnung, die sollten wir uns nicht nehmen lassen. Das sollte uns prägen. Das sollte die Sehnsucht in uns wecken. Das sollte ein Lächeln auf das Gesicht der Glaubenden zaubern. Ostern schenkt Hoffnung. Einen letzten Gedanken. Ostern ist aber auch eine Verpflichtung. Das fällt mir auf im Neuen Testament. Da lesen wir in Kolosser 3, Vers 1, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Die Auferstehung muss für meinen ganz normalen Lebensalltag von Bedeutung sein. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Hier fallen zwei Dinge besonders auf. Paulus ruft uns in Erinnerung, so sucht, was droben ist. So sucht, was droben ist. Das Wort, das er hier gebraucht, meint ein intensives Suchen, ein Anstreben, ein Begehren, ein Wünschen, ein sich Ausrichten auf. Weil Jesus Christus auferstanden ist, muss das Auswirkungen auf die Ausrichtung meines Lebens haben, sonst ist da etwas falsch gelaufen. Suche, was droben ist. Lasst mich euch erzählen, als ich das letzte Mal meinen Schlüssel verloren habe. Das passiert bei mir oft. Ja. Da habe ich drüber nachgedacht, wo mag wohl mein Schlüssel sein? Kann ich jetzt nicht sagen. Ich werde im nächsten Urlaub mal drüber nachdenken. Und gehe zur Bibliothek und hole mir ein Buch und lese mal drüber, 400 Seiten. Was macht man, wenn der Schlüssel verloren gegangen ist? Natürlich nicht. Ja. Ich brauche den doch. Natürlich habe ich überlegt, in welchen Räumen war ich, was hatte ich an. Ja. Meine Frau habe ich verrückt gemacht. Hast du eine Ahnung, wo mein Schlüssel rumliegt? Hast du den irgendwo liegen sehen? Das hat meinen Alltag beeinflusst, dass ich was suche, das mir wichtig ist. Also wenn Ostern nicht dazu beiträgt, dass es deinen Alltag enorm beeinflusst, dann haben du und ich etwas Wichtiges von Ostern nicht verstanden. Sucht. Was sollen wir suchen? Was droben ist. Wo Christus sitzt. Zur Rechten Gottes. Und die Frage, die sich hier aufwirft an Ostern, ist: Was von meinem täglichen Tun wird in der Gegenwart Gottes von Bedeutung sein? Was von meinem täglichen Tun wird in der Gegenwart Gottes von Bedeutung sein? Halt da mal inne und denk einen Moment drüber nach. Wird es in der Gegenwart Gottes von Bedeutung sein, ob meine Gartenmöbel aus Kunststoff, Metall oder Holz waren? Weiß ich nicht. Ich vermute mal nicht. Wird es in der Gegenwart Gottes von Bedeutung sein, ob ich Urlaub in Malle oder an der Nordsee gemacht habe? Ich weiß es nicht. Ich vermute nicht. Aber wie viel Kapazität frisst das in meinem Leben? Wird es in der Gegenwart Gottes von Bedeutung sein, ob mein Auto 86 oder 172 PS hatte? Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal nicht. Wird es in der Gegenwart Gottes von Bedeutung sein, ob ich mir jede Woche Zeit genommen habe, um Kinder zu unterweisen und ihnen zu erklären, wer Jesus ist? Vermutlich schon. Ob ich in einem Lobpreisteam gesungen habe und der Gemeinde in Erinnerung gerufen habe, Leute, lasst uns auf Jesus ausrichten, wird das von Bedeutung sein? Vermutlich schon. Ob ich mir Zeit genommen habe, mit Menschen über den Glauben zu reden, die ihn nicht mehr sehen können, weil sie so in Leid und Not sind oder weil sie Jesus noch gar nicht kennen, wird das von Bedeutung sein? Vermutlich schon. Ich kann es mit letzter Gewissheit nicht sagen. 1. Korinther 3 müssten wir jetzt zusammen lesen. Aber Leute, Ostern ist ein Freudenfest. Aber Ostern ist auch eine Verpflichtung. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, du mit ihm, dann sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Und das will uns helfen. Das will ein Maßstab sein, den wir mitnehmen können von Ostern. Was wird in der Gegenwart Gottes von Bedeutung sein von meinem täglichen Tun? Jetzt will ich nicht sagen, der Alltag ist vollkommen unnütz. Ja? Alle das Haus verkaufen, alle zu Fuß gehen und dann auch noch möglichst barfuß. Ja? Das ist nicht die Antwort. Sondern worauf sinne ich? Was füllt mein Alltag aus? Ja. Wir haben im Deutschen ja dieses wunderschöne Sprichwort. Wir haben es immer zu tun mit drei Dingen. Mit Zeit, mit Kraft und mit Geld. Und das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Und da will dieser Vers uns helfen, eine Ausrichtung zu finden. Man sagt, wenn man jung ist, dann hat man Kraft und Zeit, aber kein Geld, um Träume zu verwirklichen, um große Dinge in diesem Leben anzustoßen. Wenn man in der Mitte des Lebens ist, dann hat man Kraft und Geld, aber keine Zeit, um Träume zu verwirklichen und Großes in dieser Welt anzustoßen. Und wenn wir alt sind, dann haben wir Geld und Zeit, aber keine Kraft, um Dinge zu verwirklichen. Und deshalb, Leute, sinnen auf das, was droben ist, meint nicht, was werde ich in 5 Jahren tun, sondern in den vielen Anfragen des Alltages lasse ich mich davon leiten, was hat Bestand in der Gegenwart Gottes, weil Jesus Christus auferstanden ist. Und es will mir Gewissheit geben, im Alltag die richtigen Prioritäten setzen. Was hat Bestand in deiner Gegenwart, Herr. Und deshalb ist Ostern auch eine Verpflichtung, die uns hilft, den Alltag zu leben. Ostern zaubert ein Lächeln auf das Gesicht der Glaubenden. Es gibt Gewissheit, schenkt Hoffnung. Ostern ist auch eine Verpflichtung. Und deshalb möchte ich es noch einmal sagen, ihr Lieben, der Herr ist auferstanden.